Ja, lieber Tim, heute feierst du einen ganz besonderen Tag. 16 Jahre lang konntest du in verschiedenen Bereichen der Gemeinde Gott und seine Liebe kennenlernen. Und heute schließt euch dieser Teil. Viele Menschen, auch in unserer Gemeinde, haben sich in Tim investiert. Und ich möchte an dieser Stelle einfach ganz herzlich Danke sagen allen, die da dabei gewesen sind, auch jene, die nicht speziell involviert waren in gewisse Kinderbereiche. Einfach, wenn jemand auf ihn zugegangen ist, und das gilt ja für alle Kinder, das ist mega, mega wertvoll. Allerdings muss ich auch sagen, dass Tim schon relativ früh mitgewirkt hat in der Gemeindegestaltung, zum Teil nicht ganz freiwillig. So ist er zum Beispiel als 6 Monate altes Baby, war er das Jesuskind, an der Waldweihnacht in Bülach in der Krippe ist er gelegen, hat sehr gut mitgemacht, also wirklich. Oder zum Beispiel als 5-Jähriger, sehen wir hier, war er Teil einer Gitarrengruppe, die da zwischendurch auch Einsätze hatte in einem Gottesdienst. Und ich staune, wenn ich das Bild, vielleicht kann man das Licht mal ein bisschen wegnehmen hier unten, wenn man das so sieht, er sieht recht relaxed aus. Also wenn ich da gewisse andere Gesichter sehe, sind er ein bisschen angespannter. Er war recht cool, also ja, enorm. Ja, und heute endet diese Betreuungsphase. Gott hat tolle Gaben in dich hineingelegt. Du bist ein toller Typ, Tim. Und es wäre mega genial, wenn du nun auch deine tollen Begabungen in die Gemeinde, in die EGA hineinbringen würdest. Wir sind sehr angewiesen und froh auch um jugendliche Impulse. Und darum ist es eigentlich kein Abschluss, sondern in gewisser Weise ein Übertritt. So ein Übertritt vom Betreuungsstatus als Kind hin zum Status als religiös Mündiger. Beim Untiabschluss dürfen jeweils die Untiabgänger Themenwünsche anbringen für die Predigt. Und ich bin immer froh, wenn da was kommt. Und Tim hat gesagt, also nichts Konkretes, aber er möchte was man nicht immer wieder mal hört. Etwas so, ja, vielleicht etwas Neues. Okay, schön. Was könnte das sein? Und da ist mir eine Begebenheit in den Sinn gekommen. Darüber habe ich noch nie gepredigt. Und diese Begebenheit zeigt in gewissem Sinne auch, dass es noch mehr gibt im Leben, als wir bis jetzt wahrscheinlich wahrgenommen haben. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, ist das denn alles jetzt? Oder gibt es nicht noch mehr, das man irgendwie entdecken könnte? Vielleicht gerade auch ihr Teens. Fragt euch vielleicht auch, es muss doch noch mehr geben als Schule, Aufgaben und Prüfungen. Und ich kann euch sagen, ja, es gibt noch mehr. Nämlich die Lehre mit Berufsschule, Aufgaben und Prüfungen. Aber immerhin wird man dann bezahlt. Dann kommt man was für seine Arbeit, das ist schon mal ziemlich ein guter Anfang. Vielleicht ist es ja auch so ein Mix. Einerseits gibt es viel Neues zu entdecken, gerade in eurem Alter auch. Und andererseits fragt man sich vielleicht doch auch zwischendurch, ja, gibt es nicht noch mehr? So eine andere Ebene. Also als Teenie war das für mich eine ganz wichtige Frage. Und dazu möchte ich euch mitnehmen in eine Begebenheit, eine Begegnung, wo Josua, ein Mann, der im Alten Testament gelebt hat, Josua begegnet einer ganz geheimnisvollen Person. Ich möchte euch den Predigtext lesen, der steht in Josua 5, Vers 13 bis 15. Hier heißt es: Als Josua in der Nähe von Jericho war, erhob er seine Augen und sah plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er: Ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn. Und ich bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Heerführer des Herrn antwortete: Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Was für eine geheimnisvolle Begegnung. Und es kommen vielleicht schon auch die eine oder andere Frage hoch. Ja, wer war eigentlich Josua? Was war das für eine geheimnisvolle Person, dieser Heerführer? Und was machen die da vor Jericho? Beginnen wir mal bei Josua. Josua erlebte als junger Mann mit, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, unter Mose. Er erlebte mit, wie das Volk dann auszog und mit dem Rücken zur Wand stand, beziehungsweise zum Meer, als die Ägypter kamen, den Soldaten, und dann Gott das Meer geteilt hat und die Israeliten konnten flüchten. Josua erlebte auch mit, wie das Volk in der Wüste war und nichts mehr zu trinken hatte und wie Gott aus einem Felsen Wasser hervorbrachte, das sie trinken konnten. Und er erlebte auch, wie Gott sein Volk mit Manna versorgt hat. Josua war die rechte Hand von Mose. Er war sein Diener. Und Josua kannte Gott sehr gut. Und da habe ich jetzt selber was ganz Neues gelernt in der Vorbereitung. Nämlich Josua hat zeitweise in der unmittelbaren Gegenwart von Gott gelebt. Das war mir nicht bewusst. Ich nehme euch da mal mit hinein. Im 2. Mose 33 wird von einem besonderen Zelt berichtet, dem Zelt der Begegnung. Und das hat was mit Josua zu tun. Ich lese euch zwei Verse hier. Immer, wenn Mose zur Zeit der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder, also das ist das Bild für Gottes Gegenwart, und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Und dann heißt es, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Also der verließ es nicht mehr, der wohnte dort eine Zeit lang, in Gottes Gegenwart. Und so kannte er Gott entsprechend, war enorm vertraut mit diesem Gott. 38 Jahre früher, wenn wir zurückspulen, hat Gott seinem Volk den Auftrag gegeben, nehmt das Land Kanaan ein, das ich euch verheißen habe. Und Josua war der Einzige mit Kaleb zusammen, der diesen Worten glaubte. Die anderen 10 Kundschafter, die hatten das nicht geglaubt und hatten das abgelehnt. Und somit auch dann das ganze Volk. Und jetzt aber, inzwischen war Josua der Heerführer, er war Nachfolger von Mose, der kurz vorher gestorben ist. Josua hatte also die Aufgabe, jetzt in einem zweiten Versuch das Volk Israel in dieses verheißene Land hineinzuführen und das verheißene Land zu erobern. Und wenn wir das hören, finde ich ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, Israel war hier nur ein Werkzeug für Gott. Denn Gott richtete die dortigen Völker für ihre Gottlosigkeit und Grausamkeit. Wir wissen auch heute, dass damals gewisse Völker ihre eigenen Kinder ihren Göttern geopfert haben. Das war Gott ein Greuel. Und sie hat ihnen lange Zeit gegeben und dann letztlich kam dann dieses Gericht, in dem er sein eigenes Volk Israel gebraucht hat dazu. Und dazu gab Gott Josua den Auftrag, in die Fußstapfen von Mose zu treten und das war eine ziemlich große Sache. Und darum gab Gott dem Josua auch eine starke Zusage, nämlich in Josua 1, Vers 9. Sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua war keiner, der den Weg des geringsten Widerstandes ging und er lebte für etwas Größeres. Er lebte für Gott, für sein Reich, für sein eigenes Volk und das gab seinem Leben Sinn. Und ich habe mir überlegt, wofür leben eigentlich wir? Wofür lebst du? Ich glaube, jeder Mensch lebt für irgendetwas. Ob er sich dazu entscheidet, bewusst oder nicht, wir leben für etwas. Vielleicht leben wir fürs Wochenende. So, da fängt das Leben an. So Montag bis Freitag muss man unten durch und irgendwie. Beim Radio ist es doch auch fast am Freitag wie ein Countdown. Ja, bis 17 Uhr noch eine Stunde, dann ist 17 Uhr, dann ist Wochenende, dann kann man leben. Und bis am Sonntagabend und am Montag, oh, wieder in den Stollen und dann kann man einen Countdown von noch 5 Tage bis Freitag. Oder manche leben vielleicht für die Ferien, so 3-mal im Jahr, mega schön und so. Lebe ich für das, blühe ich daran auf? Oder andere leben fürs Handy oder andere Bildschirme und leben davon, dass man sich mal ausklinken kann aus dem Alltag. Wieder andere leben vielleicht für eine Liebesbeziehung, für den Job, für die Familie. Das können alles ganz tolle Erfahrungen sein und Lebensabschnitte, aber all das vergeht. Irgendwann vergeht das alles. Und das ist die Frage, und was ist dann? Was ist dann? Salomo war ein unerhört weiser Mann. Er war auch König, war stinkreich, er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Und er hat sich genau über diese Thematik viele Gedanken gemacht. Er hat ein Buch in der Bibel, das Buch Prediger, hat er da geschrieben und hat seine Erfahrungen dazu niedergeschrieben. Und er hat ja wirklich, er konnte alles ausprobieren. Und sein Fazit war, nichts von all dem gibt dauerhaften Frieden. Er sagt, es ist alles Haschen nach Wind. Du denkst, ja jetzt, und dann ist es wieder weg. Man braucht immer wieder neu, noch mehr, noch mehr. Und das irgendwie ist doch nicht dauerhaft. Und dieser Salomo, der hat was ganz, finde ich, ganz Wichtiges gesagt. In Prediger 3, Vers 11. Er sagte hier, Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Und das ist jetzt der Grund, dass es so ist. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Jeder Mensch trägt die Ewigkeit in sich und darum kann nichts Irdisches dieses ewige Herz einfach zutiefst stillen und befriedigen. Das geht nicht. Weder Materielles noch Menschen. Nur der ewige Gott kann das. Und nur er kann mir tiefe und dauerhafte Erfüllung geben. Die Frage ist ja vielleicht auch, ja, was muss ich tun? Wie viele Gebete muss ich sprechen? Wie viel muss ich spenden? Kannst du alles beiseite lassen? Nein, was muss ich tun? Ich muss erkennen, dass ich Jesus letztlich brauche. Und dass es um eine Beziehung zu ihm geht und nicht um eine Religion, wo ich muss das tun oder jenes tun. Es ist eine erfahrbare Beziehung. Johannes 3, Vers 16, finde ich, das drückt das unübertroffen gut aus. Ist vielleicht der bekannteste Vers überhaupt in der Bibel. Und der heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist die wunderbare Gnade. Denn eigentlich hat kein Mensch eine Chance vor Gott. Keiner ist genug heilig und könnte vor dem heiligen Gott bestehen. Aber Jesus ist bereit, uns unsere Schuld zu vergeben. Wenn wir ihn anrufen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm unser Leben wie anvertrauen. Also mit Jesus kannst du nur gewinnen. Ein Leben mit Gott macht auch glücklich. Die Bibel braucht das Wort glückselig. Es ist nicht nur so ein kurzes Glück, es ist eine Glückseligkeit, etwas, das dein Herz wie auf ein anderes Niveau rückt, in puncto Erfüllung und Zufriedenheit. Ein Leben mit Gott ist auch herausfordernd. Also wenn man so richtig geht mit Gott, dann kann er einem recht challengen. Und das kann nicht, ist vielleicht abenteuerlich, auch spannend. Aber das sollte eigentlich auch so sein. Denn wenn es so ein langweiliges Christsein ist, dann sind wir nicht dort, wo wir sein sollten, glaube ich. Aber das erfüllt, weil Gott da ist, weil er ihm den Raum hat. Aber es erfüllt auch, weil es einfach schön ist, anderen einen Unterschied zu machen. Im Leben anderer etwas zu bewegen zum Guten. Für etwas Größeres zu leben, macht glücklich. Corrie ten Boom, sie lebte lange, bis, glaube ich, 80er Jahre. Im Zweiten Weltkrieg hat sie Juden versteckt und musste selber ins KZ, ihre Schwester auch. Die Schwester ist leider gestorben und die Corrie hat das überlebt. Und Corrie ten Boom, sie sagt Folgendes: Menschliche Reife beginnt dort, wo die Sorge um andere größer wird als um die eigene Person. Also die Sorge um andere, das Denken an anderen, dass es mehr Raum einnimmt als um die eigene Person. Vielleicht denkst du, okay, mag sein, aber mich kann Gott nicht gebrauchen. Ich kann nichts. Oder ich bin ja so gut wie die anderen. Also ich kann mir solche Gedanken gut vorstellen. Ich kenne das auch. Aber ihr Lieben, wenn Gott mich als Pastor brauchen kann, dann kann er jeden irgendwo brauchen. Es ist ja so witzig, als ich konfirmiert wurde, das waren damals vielleicht etwa 30 Konfirmanden, die Kirche war proppenvoll und ich habe es irgendwie geschafft, als Einziger nichts zu sagen. Ich habe mich nicht getraut, ich wäre lieber, weiß auch nicht, ich wäre fast gestorben. Und in der Vorbereitung habe ich immer schön gedrückt, ich musste nichts sagen. Ich sage, okay, schön. Und jetzt hat sich Gott hat etwas geändert, nicht? Jetzt bin ich eine Quasselstrippe hier vorne. Ja. Zurück zu Josua. Josua klingt sich irgendwie aus der Gruppe. Es ist vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Und er überlegt sich vielleicht auch eine Angriffstaktik. Vielleicht war sein Problem auch, er hatte vielleicht auch keine. Und plötzlich steht da dieser Mann mit dem gezogenen Schwert. Und er geht auf ihn zu. Ich finde das interessant, dass wenn da einer mit dem Schwert dastehen würde, den du nicht kennst, also ich würde da ein bisschen Abstand halten. Er geht da auf ihn zu. Das zeigt vielleicht auch ein gesundes Gottvertrauen. Und er kann den Mann nicht einordnen. Auf welcher Seite stehst du? Auf unserer oder auf derer? Und er sagt weder noch, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn. Der Anführer der Heerscharen des Herrn. Das ist der Befehlshaber über das Heer Gottes. Und Josua fiel auf sein Angesicht und betete ihn an. Nun ist die Frage, machen wir uns Gedanken, wer war dieser Mann? Wer könnte das gewesen sein? Also ein Israelit war es ja nicht, der hätte ja gekannt und der würde sowas auch nicht sagen. War es ein Engel? Vielleicht war es ein Engel, das denkt man noch schnell mal. Vielleicht Erzengel Michael, der wird auch mal so beschrieben in so etwas Ähnlichem. Die Theorie hat nur ein Problem. Denn ein Engel hätte sich nicht anbeten lassen. In Offenbarung 19 gibt es eine ähnliche Begebenheit. Der Apostel Johannes trifft einen Engel, der zeigt ihm gewisse Dinge und ja, Johannes fällt vor ihm nieder und will ihn anbeten. Und der Engel sagt, stopp, tu es nicht. Bete allein Gott an. Engel wollen nicht angebetet werden. Sie wollen die Ehre nur Gott geben. Und darum war das kein Engel, sondern es macht viel mehr Sinn, dass dieser Mann Gott selber war. Konkret Jesus, der in der Gestalt dieses Mannes kam, also vor seiner Menschwerdung. In Offenbarung 19 wird uns übrigens Jesus auch als Heerführer beschrieben, der auf einem weißen Pferd sitzt, als Anführer der himmlischen Heere. Und nun steht also dieser Jesus vor Josua mit einem gezogenen Schwert. Und ich glaube, dass das Gottesbild von Josua ziemlich ins Wanken gekommen ist. Moment, jetzt habe ich ein Problem. So kennt er Gott nicht. Er kennt ihn ja sehr gut. Er hat ja bei ihm gelebt, als Einziger aus dem Volk. Aber so kennt er ihn nicht. Und doch fällt er vor Gott auf die Knie. Und er beginnt nicht zu diskutieren zuerst und sagt, hey, Moment mal, du kannst gar nicht Gott sein, weil ich kenne ja Gott und der ist anders als du. Und das passt nicht in mein Weltbild. Und ich glaube, von Josua können wir hier lernen, er lässt seinen Erfahrungshorizont erweitern. Er verschließt sich nicht vor dem Unbekannten. Er klammert sich auch nicht an seine bisherigen Gottesvorstellungen, vielleicht die er schon seit Kindheit hat. Und heute gibt es ja auch eine verbreitete Gottesvorstellung, die lautet, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und sonst nichts. Und wisst ihr was? Gott ist Liebe. Nicht, er hat viel Liebe, er ist Liebe, das ist tatsächlich wahr. Gott ist Liebe. Aber Gott ist auch Gerechtigkeit und Gott ist auch allmächtig. Und das sehen wir auch daran, wenn Gott nicht Kinderschänder und Vergewaltiger richten würde, was wäre das für ein Gott? Also Gott muss Schuld richten, sonst wäre er ungerecht. Und das gilt jetzt auch für unser eigenes Leben, nicht nur für die ganz Schlimmen, sondern für auch die alltägliche Schuld. Wie ist das bei dir? Bist du bereit, dein Gottesbild erweitern zu lassen? Im Gegensatz zu Josua haben wir einen großen Vorteil. Also ich finde, da muss man schon auch ein bisschen bedacht vorgehen, weil es gibt auch falsche Gottesbilder. Aber wir haben der große Vorteil, dass wir die Bibel haben. Und wir können gewisse, vielleicht neue Gedanken über Gottesbilder mit der Bibel prüfen. Und wenn ein Gottesbild der Bibel widerspricht, müssen wir sagen, stopp, Moment, das geht nicht. Gerade auch in der Esoterik werden ja auch Engelwesen zum Beispiel auch angebetet. Aber wir sollen nur Gott anbeten. Übrigens, der Name Tim hat hier auch was zu tun. Wir haben den Namen ganz bewusst ausgewählt. Tim heißt, ist die Abkürzung von Timotheus. Und Timotheus heißt, weiß er zufällig jemand? Ja, was? Genau, der Gott ehrt oder ehre Gott. Und das haben wir ganz bewusst ausgewählt. Ehre Gott. Man kann mit seinem Leben nichts Größeres tun, als den ewigen, lebendigen Gott zu ehren und ihn anzubeten. Das ist meine Überzeugung. Und wie kann man das tun? Gott ehren, das tun wir nicht nur mit Worten. Worte gehören auch dazu, aber das geht ja leicht, oder? Man kann gut reden, also einige können sehr gut so. Wir können gut reden, aber es geht eben auch mit dem Leben, besonders mit dem eigenen Leben. Oswald Chambers hat schon vor längerer Zeit gelebt, aber ich finde, er sieht noch stylisch aus irgendwie. Er hat gesagt, Anbetung heißt, Gott das Beste geben von dem, was er uns gegeben hat. das Beste geben von dem, was er uns gegeben hat. Nicht nur so ein bisschen was noch übrig ist. Wahre Anbetung sieht Gott als der, wer er ist. Und sagt, hey, es gibt nichts Größeres als du. Du bist, wow, non plus ultra. Wenn Anbetung Gottes nichts kostet, ist sie nicht wert. Ich denke, da können wir uns challengen lassen. Diesen Satz sollten auch langjährige Kirchgänger vielleicht nicht so schnell abhaken. Aber damit wir Gott wirklich anbeten können, braucht es selbstverständlich eine vertraute Liebesbeziehung zu diesem Gott. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Aber, wenn wir zurück zur Geschichte gehen, warum sagt Jesus denn, er sei weder für Israel noch für die anderen? Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch. Ich meine, wenn ich jetzt Josua gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja Moment mal Gott, jetzt, warum stellst du dich nicht auf meine Seite? Jetzt hast du doch vorher gesagt, Josua 1, Vers 9, ich bin immer bei dir und so. Und jetzt? Bist du weder noch? Aber ich glaube, Josua hatte was geschnallt. Er hat geschnallt, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und darum erwarte ich nicht, dass er sich mir anschließt, sondern vielmehr, dass ich mich ihm anschließe. Machen wir nicht manchmal Pläne in unserem Leben, so Projekte und Gott unterstützt mich jetzt darin. Oder ich mache so ein Blatt, mein Plan für mein Leben, schreibe ich alles auf und dann strecke ich das Gott hin, bitte unterschreiben. Jetzt bitte. Und Gott sagt, hey, Moment mal kurz, weißt du was? Machen wir es umgekehrt. Ich halte dir ein Blatt hin, das ist leer, bitte unterschreib du. Und ich habe gute Pläne für dein Leben. Ich möchte dich gewinnen für meine Projekte, für meine Ebene, für meine Sicht, die ist viel weiter als deine. Und in dem drin kannst du mir vertrauen, denn ich liebe dich. Erwarte ich von Gott, dass er meine Bedürfnisse abdeckt? Vielleicht auch in der Gemeinde? Geht es vor allem darum, dass mir wohl ist und so meine Lieblingslieder gesungen werden und so? Muss es für mich stimmen? Oder bin ich zuerst für die Sache Gottes unterwegs? Wir lernen also von Josua, es geht nicht darum, Gott für meine Sache zu gewinnen, sondern ich schließe mich seinen Projekten an. Und das geht ja nur dann, wenn ich ihm vertraue. Vertraue, dass er es gut meint und weiter sieht als ich selber. Wenn es vor allem darum geht, meine eigenen Ideen und Bedürfnisse zu stillen, dann werde ich nicht dauerhaft glücklich, weil dann drehe ich mich um mich selber, seine kleine Welt, immer so um mich selber. Also genau. Also wo wir unsere Selbstverwirklichung ablegen, da kann Gott uns viel mehr beschenken, als wir es selber jemals könnten. Jesus sagt, das finde ich auch sehr schön, in Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das Leben in ganzer Fülle. Das heißt nicht unbedingt Reichtum und Ruhm, aber das heißt Leben in Fülle, auch vom Herz her erfülltes Leben. Und dieses Prinzip kann man nicht theoretisch abhandeln. Das geht nur in praktischer Umsetzung. Ich gebe mich in Gottes Hand. Und hier sind mir unsere lieben Salome und Silas in den Sinn gekommen. Als ich darüber nachgedacht habe, sie sind eine herzige Familie zusammen mit Nathan, wird dann im Oktober 2 Jahre alt und sind auch Leiter unserer Teenie-Gruppe. Und vor, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren war das, hat er hingezogen, 4 Jahre ungefähr, egal, 3, 4 Jahre nach Uedikon. Und die EGA war die nächste Gemeinde für sie. Und so sind sie hierher gekommen, mal schauen, mal schnuppern, was läuft da so, wie sieht es hier aus, wer ist diese Gemeinde. Und sie haben schnell gemerkt, dass eigentlich in ihrem Alter hat es relativ wenig Personen gehabt. Und es wäre jetzt recht einfach gewesen für sie, halt mit ihrem Auto ein paar Minuten weiterzufahren, am Sonntagmorgen bis zur nächsten Gemeinde, wo es mehr Leute in ihrem Alter hat. Aber sie haben sich gefragt, Jesus, wo willst du uns haben? Wo willst du, dass wir in deinem Projekt mitarbeiten? Welches Projekt hast du für uns? Und Gott hat ihnen das gezeigt, nein, euer Ort ist hier. Unabhängig davon, wie viele Leute in eurem Alter schon da sind. Und in dieser kurzen Zeit haben sie schon sehr viel mega Ermutigendes erlebt und mich ermutigt das selber sehr. Sie haben zum Beispiel auch die Teenie-Gruppe maßgeblich weiterentwickelt. Inzwischen sind eine Reihe neuer Leute in ihrem Alter gekommen, dazu gekommen 25 bis 30. Es gibt Freundschaften, hat es gegeben. Es gab eine Frauenkleingruppe in ihrem Alter auch. Und Salome konnten wir 20% anstellen. Also das war wie die Folge von ihrem Vertrauen. Und so etwas braucht Mut. Man weiß ja im Voraus nicht, ob es funktioniert. Man weiß ja nicht, wie es rauskommt. Jemand hat mal gesagt, proportional zu Mut. also proportional, nicht parallel, proportional zum Mut dehnt sich das Leben aus oder es schrumpft. Also wenn ich mit Mut, mit Gottvertrauen vorwärts gehe, Neuland betrete und ich weiß nicht genau, wie es rauskommt, dann kann Gott das Leben ausdehnen und umgekehrt kann es aber auch schrumpfen. Für Josua heißt das in seiner Lage, es heißt Vertrauen, ich vertraue mich Gottes Führung an. Ich vertraue, dass Gott auch ein Fachmann punkto Militärfragen ist. Gott geht ihm als Experte voraus. Wenn wir Gott wie Josua in so einer Tiefe begegnen wollen, dann geht das nicht so zwischen Tür und Angel. So ein bisschen mal kurz schnuppern, das braucht Zeit. Das braucht auch, auch eine Entwicklung, wo Vertrauen wachsen kann. Wenn ich ihm traue, dann traue ich mich. Dann wage ich mutig ungewöhnliche Schritte mit Gott, vielleicht auch sehr also außergewöhnliche vielleicht auch. Und du merkst dann plötzlich, hey, da steht ja Gott mit dem Laptop unter den Arm, in meinem Alltag. Oder da steht Gott mit der Coiffeurschere in der Hand oder einem Pickel. Oder, also nicht Pickel, mit einem Pickel. Oder mit Telefon am Ohr und er sagt, hey, ich gehe vor dir her durch deinen Alltag. Ich helfe dir und nimm neues Land ein. Nimm neues Land ein, lebe für mich. Und das heißt jetzt nicht irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen, gar nicht, sondern das heißt, ich zeige oder ich lebe, ich versuche die Liebe Gottes zu leben. Ich versuche den Scheinwerfer auf Gott zu lenken. Und das tat Josua. Er gab sich in Gottes Hand und fragte, was befiehlst du mir? Und die Antwort, der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Und eigentlich ist es ein bisschen speziell. Ich meine, Josua, der hätte alles getan. Und dieser Heerführer sagt nur, zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus. Warum spricht er mit ihm nicht über die Feinde in Jericho? Warum nicht über die Kriegstaktik? Es geht um etwas viel Wichtigeres. Josua, du stehst vor Gott. Dieser Boden, wo du draufstehst, ist heilig, weil Gott hier ist. Josua soll checken, Gott ist gegenwärtig und das ist die alles entscheidende Tatsache. Das verändert alles. Dann ist die Kriegstaktik gar nicht mehr wichtig. Und so kann ich uns allen nur Mut machen. Suche Gott immer wieder, vielleicht zum ersten Mal bewusst, aber auch immer wieder von Neuem. Such Gott. Gott will uns begegnen. Und will uns vorausgehen. Wie bei Josua. Diese Erscheinung, also die Erscheinung dieses geheimnisvollen Heerführers, sollte Josua ermutigen. Und so kann Gott dich ermutigen und dir in deinem Alltag helfen, wenn wir ihm suchen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals für die Geschichte von Josua, dem Heerführer. Danke, dass du mit dem Jesus Leben einreden willst. Herr, und du bist lebendig, du bist real und du weißt genau, wo wir stehen. Du weißt, hast gute Gedanken über uns und du willst uns weiterführen. Du willst uns das Leben ausdehnen, dass wir auch noch mehr können Erfüllung haben, Freude haben, dauerhaft mit dir und können im Leben von anderen einen Unterschied machen. Schenke uns Mut, auch neue Schritte zu gehen. Schenke uns auch, dass wir deinen Blick suchen und uns für dich das zeigen lassen. Danke vielmals. Amen.